Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 18. Juli, mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Übersetzung Neues Leben und die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Erstes Buch Chronik, die Kapitel 26 und 27. Die Pflichten der Torhüter. Zu den Abteilungen der Torhüter gehörten von der Sippe der Korachiter Meschelemja, der Sohn Kores aus der Familie Asafs. Die Söhne Meschelemjas waren der erstgeborene Sechaja, der zweite Sohn Jediael, der dritte Sebatja, der vierte Jatniel, der fünfte Elam, der sechste Johanan und der siebte Eljoenai. Auch Obed-Edom gehörte dazu. Seine Söhne waren der erstgeborene Schemaja, der zweite Sohn Josabad, der dritte Joach, der vierte Sachar, der fünfte Netanel, der sechste Amiel, der siebte Issachar und der achte Peuletai. Denn Gott hatte Obed-Edom gesegnet. Die Söhne von Obed-Edoms Sohn Schemaja waren angesehene Männer, die in ihrer Sippe führende Positionen innehatten. Ihre Namen waren Otni, Rephael, Obed und Elzabad. Auch ihre Verwandten Elihu und Semachia waren besonders fähige Männer. Alle diese Nachkommen Obed-Edoms, einschließlich ihrer Söhne und Verwandten, waren begabte Männer, in hohem Maße zu ihrem Amt befähigt. Insgesamt waren es 62 Mann. Auch Meschelemjas Söhne und Verwandte, insgesamt 18, waren fähige Männer. Aus der Sippe Merari gehörte Hosa dazu. Er machte Shimri zum Oberhaupt seiner Familie, obwohl er nicht der Erstgeborene war. Hosas andere Söhne waren der zweite Sohn Hilkia, der dritte Tebalja und der vierte Sechaja. Zu Hoseas Familie gehörten insgesamt 13 Söhne und Verwandte. Die Abteilungen der Torhüter waren nach den führenden Männern ihrer Familien benannt und wie die anderen Leviten dienten sie im Haus des Herrn. Sie wurden nach Familienzugehörigkeit zur Wache an den verschiedenen Toren eingeteilt, ohne Berücksichtigung ihres Alters, denn die Entscheidung wurde durch das Los gefällt. Die Verantwortung für das Osttor erhielt Meschelemja. Das Nordtor wurde seinem Sohn Sechaja, einem Mann von großer Weisheit, zugewiesen. Das Südtor fiel an Obed-Edom, seine Söhne bekamen die Verantwortung für das Vorratshaus. Schuppim und Hosa wurde die Bewachung des Westtors und des Schalecht-Tors an der ansteigenden Straße übertragen. Die Wachen waren wie folgt verteilt. Jeden Tag wurden 6 Leviten dem Osttor, 4 dem Nordtor, 4 dem Südtor und je 2 dem Vorratshaus zugewiesen. Am Parbar auf der Westseite bewachten 4 die Straße und 2 den Parbar. Das waren die Abteilungen der Torhüter aus den Sippen Korach und Merari. Die Schatzmeister und die Beamten der Verwaltung. Andere Leviten unter der Leitung Ahias trugen die Verantwortung für die Schatzkammern und die geweihten Gaben im Haus Gottes. Zu den Nachkommen Ladans aus der Sippe Gershon, führende Männer ihrer Familien, gehörten Jehiel und seine Söhne Setam und dessen Bruder Joel, die die Schatzkammern im Haus des Herrn verwalteten. Die Nachkommen aus den Sippen Amram, Jishar, Hebron und Uziel waren mit folgenden Aufgaben betraut. Shubael, ein Nachkomme Gershons, des Sohnes Moses, war der oberste Verwalter der Schatzkammern. Der Sohn seines Bruders Eliezer war Rehabja. Nach ihm folgten in direkter Linie Jeschaja, Joram, Sichri und Schelomit. Schelomit und seine Verwandten trugen die Verantwortung für die Gaben, die König David, die führenden Männer der Sippen und des Heeres, die Hauptleute und die Heerführer dem Herrn geweiht hatten. Diese Männer hatten einen Teil der Beute, die sie in der Schlacht gemacht hatten, für den Unterhalt des Hauses des Herrn gestiftet. Außerdem verwalteten Schelomit und seine Verwandten alles, was der Seher Samuel, Saul, der Sohn Kischs, Abner, der Sohn Ners, und Joab, der Sohn der Zeruja, dem Herrn geweiht hatten. Alle geweihten Gaben unterstanden ihrer Aufsicht. Kenania stammte aus der Sippe Jeshar. Er und seine Söhne wurden zu Verwaltern und Richtern über Israel ernannt. Haschabja stammte aus der Sippe Hebron. Er und seine Verwandten, 1700 fähige Männer, waren für die israelitischen Gebiete westlich des Jordan verantwortlich. Sie waren dort zuständig für alle Belange im Dienst für den Herrn sowie für die königliche Verwaltung. Ebenfalls aus der Sippe Hebron stammte Jeria. Er war das Oberhaupt der Hebroniter. Anhand der Geschlechtsregister wurden im 40. Regierungsjahr Davids fähige Männer aus der Sippe Hebron gesucht und schließlich in Jaser in Gilead gefunden. Unter den Verwandten Jerias fanden sich 2700 fähige Männer, jeder von ihnen Oberhaupt seiner Familie. König David betraute sie mit der Verwaltung der Stämme Ruben und Gad und des halben Stammes Manasse. Sie waren verantwortlich für alle Belange im Dienst des Herrn und für die Interessen des Königs. Die Befehlshaber und Abteilungen des Heeres. Das folgende ist eine Liste der führenden israelitischen Männer der Sippen und des Heeres, der Hauptleute und der Männer, die für die Verwaltung zuständig waren. Sie waren vom König mit der Leitung der verschiedenen Heeresabteilungen betraut und taten jeweils einen Monat im Jahr Dienst. Jede Abteilung bestand aus 24.000 Mann. Joschobam, der Sohn Sabdiels, war der Befehlshaber der ersten Abteilung, die im ersten Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Joschobam war ein Nachkomme von Peres. Im ersten Monat hatte er den Oberbefehl über alle führenden Männer des Heeres. Dodai, ein Nachkomme Aohachs, war der Befehlshaber der zweiten Abteilung, die im zweiten Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Der führende Mann seines Heeres war Miklot. Benaja, der Sohn des Priesters Jojada, war der Befehlshaber der dritten Abteilung, die im dritten Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Er war einer der berühmten 30 Krieger Davids und ihr Anführer. Sein Sohn Amisabad war der führende Mann seines Heeres. Asael, der Bruder Joabs, war der Befehlshaber der vierten Abteilung, die im vierten Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Asaels Stellvertreter war sein Sohn Sebatja. Der Serachiter Shamhut war der Befehlshaber der fünften Abteilung, die im fünften Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Ira, der Sohn Ikeshs aus Tekoa, war der Befehlshaber der sechsten Abteilung, die im sechsten Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Heles, ein Nachkomme Ephraims aus Pelet, war der Befehlshaber der siebten Abteilung, die im siebten Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Sibichai, ein Nachkomme Serachs aus Husha, war der Befehlshaber der achten Abteilung, die im achten Monat Dienst tat. Seine Abteilung waren 24.000 Mann stark. Abieser aus Anatot vom Stamm Benjamin war der Befehlshaber der neunten Abteilung, die im neunten Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Marai, ein Nachkomme Serachs aus Netopha, war der Befehlshaber der zehnten Abteilung, die im zehnten Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Benaja aus Piratot vom Stamm Ephraim war der Befehlshaber der 11. Abteilung, die im 11. Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Heldai, ein Nachkomme Otniels aus Netopha, war der Befehlshaber der 12. Abteilung, die im 12. Monat Dienst tat. Seine Abteilung war 24.000 Mann stark. Die Stammesführer. Folgende Männer führten die Stämme Israels an: den Stamm Ruben, Eliezer, der Sohn Sichris, den Stamm Simeon, Shephatja, der Sohn Maachs, den Stamm Levi, Haschabja, der Sohn Kemuels, die Nachkommen Aarons, Zadok, den Stamm Juda, Elihu, ein Bruder Davids, den Stamm Isachar, Omri, der Sohn Michaels, den Stamm Sebulon, Jeschmaja, der Sohn Obadjas, den Stamm Naphtali, Jeremot, der Sohn Asriels, den Stamm Ephraim, Hoschea, der Sohn Asasias, den halben Stamm Manasse, Joel, der Sohn Pedajas, den anderen halben Stamm Manasse, Jiddo, der Sohn Sechajas, den Stamm Benjamin, Jaasiel, der Sohn Abners, den Stamm Dan, Asarel, der Sohn Jerohams. Dies waren die führenden Männer der Stämme Israels. David hatte diejenigen, die 20 Jahre und jünger waren, nicht zählen lassen, denn der Herr hatte zugesagt, Israel so zahlreich wie die Sterne am Himmel zu machen. Joab, der Sohn der Zeruja, hatte zwar mit der Zählung begonnen, sie aber nicht zu Ende geführt, weil der Herr deswegen zornig über Israel wurde. Daher findet man keine endgültige Zahl in der Chronik König Davids. Die Verwalter der königlichen Güter und die Ratgeber des Königs. Asmavet, der Sohn Adiels, war verantwortlich für die Schatzkammern des Königs. Jonathan, der Sohn Usias, verwaltete die Vorräte auf dem Land, in den Städten, Dörfern und Vorratstürmen. Esri, der Sohn Kelubs, war für die Feldarbeiter zuständig, die auf den Ländereien arbeiteten. Shimi aus Rama trug die Verantwortung für die Weinberge. Sabdi aus Shefam war verantwortlich für die Weinvorräte aus den Weinbergen. Baal-Hanan aus Geder beaufsichtigte die Olivenhaine und die Maulbeerfeigenbäume im Hügelland. Joasch war für die Vorräte an Öl zuständig. Shitrai aus Sharon beaufsichtigte die Rinder in der Ebene von Sharon. Shafat, der Sohn Adlais, war verantwortlich für die Rinder in den Tälern. Der Ismaeliter Obil war für die Kamele verantwortlich, Jechdeja aus Meronot für die Eselinnen. Der Hagariter Jasis war für die Schafe zuständig. Sie alle waren Verwalter der Güter, die König David besaß. Jonathan, Davids Onkel, ein weiser und gelehrter Mann, war Ratgeber des Königs. Jehiel, der Sohn Hachmonis, beaufsichtigte die Söhne des Königs. Ahitophel war königlicher Ratgeber. Der Akiter Hushai war ein Freund des Königs. Ahitophels Nachfolger waren Jojada, der Sohn Benajas, und Abjatar. Joab war Heerführer des Königs. Römer Kapitel 9, die Verse 1 bis 29. Die besondere Erwählung Israels durch Gott. Was ich nun sage, sage ich in der Gegenwart von Christus. Es ist die Wahrheit, ich lüge nicht, und der Heilige Geist bestätigt es mir durch mein Gewissen. Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Sie sind das Volk Israel, das Gott als seine besonderen Kinder erwählt hat. Ihnen hat Gott seine Herrlichkeit offenbart. Mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen und ihnen hat er sein Gesetz gegeben. Sie erhielten das Vorrecht, ihn anzubeten, und sie empfingen seine Zusagen. Ihre Vorfahren waren die Stammväter, und auch Christus selbst stammt seiner menschlichen Herkunft nach aus dem jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles regiert. Ihn loben wir in alle Ewigkeit. Amen. Es ist nun nicht so, dass das Versprechen, das Gott den Juden gegeben hat, nicht mehr gilt. Aber nicht jeder, der in eine jüdische Familie hineingeboren wird, ist wirklich ein Jude. Nicht alle Nachkommen Abrahams sind deshalb schon seine wahren Kinder. Denn in der Schrift heißt es, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Das bedeutet, dass die leiblichen Nachkommen Abrahams nicht zugleich Kinder Gottes sind, sondern als wahre Kinder Abrahams gelten nur die, die nach der Zusage Gottes von ihm abstammen. Denn Gott hatte Abraham versprochen, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren, dann wird Sarah einen Sohn haben. Und so war es nicht nur bei Sarah, sondern auch bei Rebekka, die von unserem Stammvater Isaak mit Zwillingen schwanger wurde. Doch schon vor der Geburt, noch bevor die Kinder irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sprach Gott zu Rebekka: Dies geschah nach dem feststehenden Willen Gottes und seiner freien Wahl, die nicht abhängt von Taten, sondern allein von seiner Entscheidung. So sprach er zu Rebekka: Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. In der Schrift heißt es: Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir dazu sagen? War Gott ungerecht? Natürlich nicht. Denn Gott sagte zu Mose: Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Gottes Zusagen erhalten wir also nicht, indem wir sie uns wünschen oder uns darum bemühen, sondern Gott erbarmt sich über den, den er erwählt. Denn in der Schrift heißt es, dass Gott zu Pharao sagte: Ich habe dich berufen, um an dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen auf der ganzen Erde bekannt zu machen. Ihr seht also, dass Gott sich über den erbarmt, über den er will, und dass er das Herz eines anderen verschließt, so dass er nicht auf ihn hört. Nun wendet jemand vielleicht ein: Warum wirft Gott den Menschen dann noch vor, dass sie nicht auf ihn hören? Kann sich denn jemand seinem Willen widersetzen? Was denkst du, wer du bist? Du bist doch nur ein Mensch und willst dich mit Gott streiten? Sagt das Geschaffene etwa zu seinem Schöpfer: Warum hast du mich so gemacht? Wenn ein Töpfer Gefäße aus Ton formt, hat er da nicht das Recht, aus demselben Klumpen Ton ein Gefäß für besondere Anlässe und ein anderes für den gewöhnlichen Gebrauch herzustellen? Wenn Gott seinen Zorn zeigen und seine Macht ausüben will, kann er viel Geduld mit den Gefäßen seines Zorns haben, die zum Verderben bestimmt sind, und dadurch den Reichtum seiner Herrlichkeit denen erweisen, die er als Gefäße seines Erbarmens dafür vorbereitet hat. Das gilt auch für uns, die er aus dem jüdischen Volk und aus den anderen Völkern erwählt hat. Was nun die anderen Völker betrifft, so sagt Gott in den prophetischen Worten Hoseas: Die nicht mein Volk waren, will ich jetzt mein Volk nennen. Und ich will lieben, die ich zuvor nicht geliebt habe. Und weiter steht bei Hosea: Früher wurde ihnen gesagt, ihr seid nicht mein Volk, doch jetzt sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Und über Israel rief der Prophet Jesaja aus: Auch wenn das Volk Israel so zahlreich wäre wie der Sand am Meer, wird doch nur eine kleine Zahl gerettet werden. Denn der Herr wird sein Wort auf der Erde wahrmachen, und er wird es schnell und endgültig tun. Und an anderer Stelle sagte Jesaja: Hätte der allmächtige Herr nicht einige von uns verschont, wären wir so vollständig ausgelöscht worden wie Sodom und Gomorra. Psalm 14. Für den Chorleiter, ein Psalm Davids. Nur Narren sagen sich, es gibt keinen Gott. Sie sind durch und durch schlecht und ihre Taten sind böse. Es gibt keinen, der Gutes tut. Der Herr sieht vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob es wenigstens einen einzigen gibt, der klug ist und nach Gott fragt. Aber sie haben sich alle von Gott abgewandt und sind nun alle verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, nicht einmal einen. werden die Bösen denn niemals klug, die mein Volk wie Brot auffressen und nicht daran denken, zum Herrn zu beten? Aber Angst und Schrecken wird sie packen, denn Gott steht denen bei, die ihm gehorchen. Die Bösen wollen die Hoffnungen des Armen zerstören, doch der Herr wird ihn beschützen. Ach, käme doch Rettung vom Berg Zion, um Israel aus der Gefangenschaft zu befreien. Wenn der Herr die Not seines Volkes wendet, dann wird Jakob jubeln und Israel sich freuen. Sprüche, Kapitel 19, Vers 17. Wer dem Armen hilft, leiht dem Herrn, und er wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Soweit die Bibelstellen für den heutigen Tag. Für heute wünsche ich euch noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.